An großen Behältern oder Silos gibt es Öffnungen, durch die Menschen ins Innere des Behälters gelangen können. Das passiert zum Beispiel für Wartungsarbeiten. Diese Öffnungen sind klein, richtig klein. Früher waren sie nach Norm teilweise nur etwa so groß wie ein DIN A3-Papier. Das ist die Größe, die Schulzeichenblöcke normalerweise haben. Aber auch für einzelne Körperteile wie Hände oder Füße sind bei Behältern, Maschinen oder anderen Arbeitsmitteln Öffnungen vorgesehen. Diese müssen so dimensioniert sein, entweder um einen Zugriff zu ermöglichen oder ihn im Gegenteil zu verhindern. Wir klären in dieser Podcast-Folge, was Zugangsöffnungen für den Arbeitsschutz bedeuten und auch, warum der Normung in diesem Bereich eine wichtige Rolle zukommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Kann-Podcast-Folge. Schön, dass Sie heute zuhören. Ich bin Katharina von Rümann-Lipinski von der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Im Kann-Podcast greifen wir Themen aus der Arbeit der Kann auf und lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Ich habe heute Herrn Dr. Andreas Rickauer zu Gast. Er leitet das Sachgebiet Behälter, Silos und enge Räume im Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Hallo Herr Dr. Rickauer, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Kann-Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung.
Bevor wir ins Thema einsteigen, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Welchen beruflichen Hintergrund haben Sie und wie sind Sie zum Thema Behälteröffnungen und dann auch zur entsprechenden Normung gekommen?
Ja, ich bin von Hause aus Arzt, war in der Anästhesie und Notfallmedizin tätig, bevor ich dann von der damaligen BG Chemie angeworben wurde, sozusagen. Ich habe mich auch mit Höhenmedizin, Bergrettung und ähnlichen Themen beschäftigt, sodass dann irgendwie naheliegend war, dann auch sich um Themen wie PSA gegen Absturz, Retten aus Höhen und Tiefen zu kümmern. Und so kam dann auch irgendwann mal das große Thema mit den Behältern dazu.
Und wie sind Sie dann zur Normung gekommen? Das war dann automatisch.
Das habe ich meinem Vorgänger als Sachgebietsleiter zu verdanken. Unser Sachgebiet hat ja mit relativ vielen Normen zu tun, wo wir nicht die Möglichkeit haben, in jedem Gremium direkt mitzuwirken. Und so war eben, als ich das Sachgebiet übernommen habe, schon der Kontakt zur Kommission Arbeitsschutz und Normung hergestellt. Und das habe ich natürlich dankend übernommen und auch so weitergeführt.
Super. Wozu braucht man denn überhaupt noch Zugangsöffnungen? Was muss innerhalb eines Behälters gemacht werden und kann man das technisch nicht auf eine andere Art lösen, also so, dass überhaupt kein Mensch mehr einsteigen muss?
Das ist natürlich das Ziel. Da tut sich auch immer wieder was. Ein großes Thema sind ja innere Prüfungen bei Druckbehältern. Und da ist es tatsächlich so weit, dass nicht mehr so häufig eingestiegen wird wie früher, weil auch Drohnentechnologien, Wanddickenmessungen und Ähnliches zum Einsatz kommen. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Von der Konstruktion her wäre es natürlich wünschenswert, dass man Reparatur- und Wartungsarbeiten so durchführen kann, dass man nicht in den Behälter einsteigen muss. Aber das funktioniert, wenn überhaupt, bei neu konstruierten Anlagen. Und so gibt es eben immer noch Behälter und Silos, wo doch jemand mal rein muss, um einen Motor zu wechseln, einen Rührwerksflügel auszutauschen oder Ähnliches, was man halt nicht von außen machen kann. Aber das Ziel ist, die Zahl dieser Einstiege weiter zu verringern.
Okay, das klingt logisch. Wenn Menschen jetzt irgendwo rein müssen, dann macht es natürlich Sinn, dass sie da auch reinpassen. Das, was früher normativ als Zugangsöffnung für einen Menschen bei einem Behälter vorgesehen war, da musste man ja schon ziemlich schlank für sein. Warum waren die Öffnungen in der Norm so klein vorgesehen?
Ja, ich denke, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen waren die Menschen ja früher tatsächlich kleiner. Wenn man sich die anthropometrischen Normen, die über die Jahrzehnte veröffentlicht wurden, so anschaut, so haben eben so Dinge wie Schulterbreite, Körperdurchmesser, auch Körpergröße zugenommen. Und es kann durchaus sein, dass in eine Behälteröffnung, wo in den 60er Jahren noch problemlos jemand reingepasst hat, heute eben der Durchschnittsmensch nicht mehr reinpasst. Der andere Punkt ist natürlich vor allem bei Druckbehältern die Konstruktion. Je größer ich eine Öffnung in einem Druckbehälter mache, desto größer ist natürlich die Störung, die ich da verursache, die ich dann durch Maßnahmen woanders wieder kompensieren muss, was den Behälter natürlich teurer macht.
Klar. Nun hat der Arbeitsschutz ja erreicht, übrigens in Zusammenarbeit mit uns als Kann, dass die Öffnungen in der Norm vergrößert wurden. Das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Allerdings reicht es ja auch nicht aus, dass ein Mensch gerade so reinpasst. Bedacht werden muss ja auch, was passiert, wenn jemand innerhalb eines Behälters einen medizinischen Notfall erleidet und gerettet werden muss. Können Sie dazu etwas mehr sagen?
Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn man sich so die Schulterbreite meinetwegen mal anschaut, liegt die, ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, aber ich glaube beim 90. Perzentil heutzutage so bei 45 Zentimeter. Also könnte man ja sagen, wenn der Mensch da gerade so reinpasst, dann ist die Öffnung groß genug. Aber das Problem ist natürlich, in einem Behälter, in einem Silo habe ich ja eine große Vielzahl von Gefährdungen. Am kritischsten sind meistens Sauerstoffmangel oder gefährliche Gefahrstoffkonzentrationen. Und wenn sowas auftritt, dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, den Menschen zu retten. Das heißt zum Beispiel, dass vielleicht erstmal jemand mit Atemschutz auf dem Rücken einsteigen muss, was natürlich schon mal mehr Platz bedarf. Und einen handlungsunfähigen Menschen, den ich dann auf einer Trage oder im Auffanggurt in irgendeiner Art und Weise bewegen muss, der passt unter Umständen durch die Öffnung, die er reingekommen ist, eben in seinem handlungsunfähigen Zustand nicht mehr durch. Und deshalb ist es so das absolute Mindestmaß, was wir für Behälterzugangsöffnungen empfehlen, ist bei runden Öffnungen 600 Millimeter, sodass ich wirklich genügend Platz habe, auch im Rettungsfall da jemanden wieder sicher rauszukriegen.
Sind das häufige Unfälle, die passieren bei solchen Behältern? Also wie oft kommt das ungefähr vor, dass da mal jemand gerettet werden muss?
Häufig ist es im Vergleich zu anderen Unfällen tatsächlich nicht. Das Problem ist halt, diese Unfälle enden häufig tödlich. Und meistens, so makaber sich das vielleicht auch anhört, sind es tatsächlich drei Tote. Einer steigt einen Behälter, wird bewusstlos, beispielsweise durch Sauerstoffmangel. Kollegen, Kolleginnen sehen das, steigen hinterher. Und da ist der Drang, des Menschen zu helfen, anscheinend größer als jede Vernunft. Und erst die vierte Person steigt dann in der Regel nicht mehr hinterher. Aber das ist leider das Traurige. Wenn es zu solchen Unfällen kommt, dann sind es in der Regel drei Tote. Und das passiert, wie gesagt, nicht häufig, aber leider mit einer gewissen Regelmäßigkeit über alle Branchen verteilt und auch in der Landwirtschaft und auch im Privatbereich.
Okay, das ist wirklich tragisch dann, wenn so etwas passiert. Das ist ja auch nicht unbedingt immer abhängig von der Größe der Zugangsöffnung, sondern auch
Genau.
noch von anderen Maßnahmen, die
Genau.
getroffen werden müssen.
Genau, was natürlich immer mal vorkommen kann, dass sich jemand verletzt. Es reicht ja, wenn sich jemand den Fuß verknackst und einfach aus eigener Kraft den Behälter nicht mehr verlassen kann. Dann muss man ihn in irgendeiner Art und Weise retten. Oder es kommt zu einem medizinischen Problem. Auch da muss ich ja eine Möglichkeit haben, die betroffene Person dann schnell und natürlich auch schonend wieder aus dem Behälter raus zu befördern.
Ja,
Und da ist
genau.
eben, je größer die Öffnung ist, desto einfacher tue ich mich.
Klar. Bei den Behältern sprechen wir ja jetzt über Zugangsöffnungen, die den gesamten menschlichen Körper betreffen, also dass der gesamte Mensch ein- oder aussteigt. Aber es gibt ja auch Öffnungen, wo nur Körperteile reinpassen. Haben Sie dazu ein Beispiel?
Also gesehen habe ich die tatsächlich schon lang nicht mehr. Ich weiß nur, dass es die in der Normung gibt und in älteren Druckbehältern sieht man dann auch noch sogenannte Kopflöcher oder Handlöcher, die eben genau dafür gedacht sind, den Kopf reinzustrecken, um irgendwas zu sehen oder die Hand, um irgendwo zu manipulieren. Aber das ist meines Wissens fast verschwunden, weil da gibt es in der heutigen Zeit auch bessere Möglichkeiten, sei es Schaugläser, sei es Kameras, sei es entweder einen ferngesteuerten Manipulator oder einfach eine Stange als Verlängerung, dass ich eben nicht meine Hand da reinstrecken muss. Also das gibt's wohl noch, aber habe ich jetzt schon lange nicht mehr in Benutzung gesehen.
Das bedeutet wahrscheinlich dann auch, dass es nicht unbedingt vergleichbare Probleme mit der Größe dieser Öffnungen gibt.
Genau. Da haben sich die Körpermaße auch nicht so verändert. Da ist eher das Problem, eine Öffnung, wo mein Kopf durchpasst, reicht ja, wenn es um einen Behälter geht, der mit Stickstoff inertisiert ist, dass ich meinen Kopf da reinstrecke, zwei, drei, vier, fünf tiefe Atemzüge nehme und bewusstlos werde. Und wenn das keiner sieht und mitbekommt, auch am Sauerstoffmangel letztendlich sterbe. Also deshalb sind mir diese Öffnungen auch nicht so sympathisch, weil die
Verständlich.
verleiten vielleicht zur Unachtsamkeit. Ganz reinsteigen, das überlege ich mir vielleicht noch. Aber wenn ich den Kopf irgendwo reinhalten kann, ist man vielleicht leichtsinniger. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, aus der täglichen Praxis ziemlich verschwunden. Aber in den Normen stehen sie noch drin.
Okay, das heißt, da sind die technischen Lösungen doch schon die bessere Alternative.
Ja.
Es gibt ja auch dann die anderen Öffnungen an Maschinen und Behältern, durch die man eben nicht passen muss. Also die extra so dimensioniert sind, dass man zum Beispiel nicht mit den Fingern an sich bewegende Teile reinkommt oder und sich dann auch verletzen kann. Wie ist das geregelt?
Genau, also da sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich. Das hat jetzt mit meinem Sachgebiet
Stimmt.
weniger zu tun. Also das ist der Bereich der Maschinensicherheit. Da gibt es schon seit langem entsprechende Maßtabellen, wie weit die Gefahrstelle entfernt sein muss, wenn die Öffnung so und so groß ist. Komme ich mit einem Finger rein, komme ich mit der ganzen Hand rein, komme ich vielleicht bis zum Ellenbogen oder zur Schulter rein. Das ist auch weitgehend etabliert. Das sehe ich so auch wenig Probleme, außer man hat an der Maschine was umgebaut oder irgendwas selber gebaut und diese Maße nicht beachtet.
Wobei das da wahrscheinlich genauso wichtig ist, trotzdem auf die Aktualität von den Körpermaßdaten Rücksicht zu nehmen, weil je aktueller, desto besser und desto sicherer kann man dann solche Maschinen wahrscheinlich auch bauen.
Genau.
Gibt es aus Ihrer Sicht aktuell Handlungsbedarf beim Thema Zugangsöffnungen in der Normung? Also jetzt nochmal bezogen auf die anderen
Ja.
Zugangsöffnungen von Behältern.
Also ich denke, das ist ein Thema, da muss man einfach immer dranbleiben. Es entstehen ja auch immer wieder mal neue Normen mit solchen Zugangsöffnungen oder es kommen Normen in die Überarbeitung. Da sind wir schon öfters auf Behälter gestoßen, deren Namen ich vorher noch nie gehört habe. Das sind immer ganz Interessantes und dann halt auch die entsprechende Expertise da einfließen lassen. Ein Dauerbrenner sind die sogenannten Großwasserraumkessel. Das sind einfach große Dampfkessel, die in vielen größeren Industriebetrieben eben vorhanden sind. Da lässt die Normung immer noch kleine Öffnungen zu. Aber das Hauptproblem ist auch, diese Kessel, die werden ja viele Jahrzehnte alt. Also da gibt es auch immer noch alte Kessel, die nach den damaligen Normen gebaut wurden und wo ich eben sehr kleine Öffnungen habe, vielleicht bis hin zu 340 mal 400 Millimeter, wo ein normaler Mensch nur mit Verrenkungen reinkommt. Und wo ich mir dann ganz gut überlegen muss, kann ich da überhaupt noch eine Person sicher einsteigen lassen? Und wenn ja, dann brauche ich ein gutes Rettungskonzept und brauche da auch viele helfende Hände, um im Ernstfall jemanden retten zu können. Wo wir das ganz klassisch haben, ist in der Papierindustrie, die sogenannten Trockenzylinder. Das Papier wird ja aus einer, ich sag mal, so einer breiigen Masse am Schluss fest und deshalb muss da sehr viel Energie zum Trocknen reingesteckt werden. Diese Trockenzylinder sind eben in der Form wie eine Zigarre, also da kann die Öffnung auch nicht beliebig groß sein. Und da ist es eben so, da habe ich dann ein ganz spezielles Rettungskonzept mit vier Personen, mit einer Halbschleiftrage. Das muss auch vorher alles geübt werden. Weil bei diesen ganz kleinen Behältern kommt ja noch dazu, wenn ich jetzt lang brauche, die Person durch die Öffnung zu bugsieren, dann versperrt die Person ja die Öffnung und dann habe ich auch keinen Luftwechsel für die drei anderen, die vielleicht noch drinnen sind. Also das ist dann was ganz Heikles. Das erfordert viel Übung, viel Training, dann funktioniert auch das. Und so werden wir wahrscheinlich immer irgendwelche Behälter haben, wo halt konstruktiv die Öffnungen nicht größer sein können, weil der Behälter so groß ist. Da muss ich dann halt viel Hirnschmalz reinstecken, wenn mal eine Person rein muss, damit die auch wieder sicher rauskommt.
Genau, das ist dann nicht unbedingt nur ein Thema in der Normung, sondern auch von dem nachgelagerten Regelwerk.
Genau.
Wie ist denn das in der Normung? Wird das Thema da gut aufgenommen, dass Sie, wenn Sie dafür argumentieren, dass so eine Öffnung größer sein muss als das, was da vielleicht drinsteht und was schon seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, Jahrzehnten dann gelebte Praxis ist, auch wenn sie vielleicht aus unserer Sicht eher nicht so gut ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den AD2000-Merkblättern, die für die Druckbehälter relevant sind, da ist uns das sehr gut gelungen. Bei den schon erwähnten Großwasserraumkesseln zum Beispiel tun wir uns etwas schwerer. Aber da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Betreiber zu sensibilisieren und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Weil so ein Betrieb kauft sich einen Großwasserraumkessel einmal in 50 Jahren oder vielleicht sogar einmal in 100, wenn der sehr lange hält. Und wenn dann halt bei der Planung jemand draufschaut, oft sind es dann die Werkfeuerwehren, die im Ernstfall auch die Rettung durchführen müssen. So kann man ja auch als Besteller hergehen und sagen, so will ich denn nicht, macht mir da eine 600er Öffnung rein. Und wenn das 10.000 Euro mehr kostet, dann ist das halt so. Also dieser Weg funktioniert ja auch. Wir haben nicht nur die Normung, sondern versuchen halt auch die Menschen zu sensibilisieren, die die kleinen Öffnungen dann hinterher ausbaden müssten.
Ja,
Und rechtzeitig
optimal.
intervenieren, bevor man sich dann so einen Behälter auf den Hof stellt.
Ja, auf jeden Fall, wenn vor allen Dingen, wenn die so lange halten. Nochmal eine ganz laienhafte Frage zum Schluss. Kann man denn bei schon bestehenden Behältern solche Zugangsöffnungen auch theoretisch vergrößern oder ist das kostenmäßig so ein Aufwand, dass das nicht gemacht wird?
Also wenn es keine Druckbehälter sind, geht das in der Regel. Das habe ich auch schon öfters erlebt, wenn wir da vor Ort beraten haben und dann auch Einsicht da war, dass man einfach größere Öffnungen reingemacht hat. In einem Fall sogar eine ganz normale Tür, sodass ich da
Oh,
überhaupt
naja.
keine Zugangsprobleme mehr habe. Bei Druckbehältern ist das natürlich schwierig. Beim bereits bestehenden Druckbehälter Öffnungen zu vergrößern, dann müsste ich ja irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, damit die Druckfestigkeit noch da ist. Das ist ein großer Aufwand. Da müsste man dann natürlich auch die zugelassenen Überwachungsstellen mit einbeziehen. Also das, denke ich, wird eher selten passieren. Aber bei nicht drucktragenden Behältern geht das und ist oft auch die billigste Lösung, weil gerade bei dem einen Beispiel, wo es eine Tür drin ist, da spare ich mir halt alles, was ich vorher an mühseligem Aufwand gebraucht habe.
Auf jeden Fall, da ist dann die Rettung auch viel einfacher
Genau.
möglich, wenn man einfach die
Genau.
Tür öffnen kann.
Genau.
Genau, ja, super. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen. Ich weiß, das ist ein recht spezielles Thema, aber ich freue mich immer, wenn wir da auch ein bisschen an die breite Öffentlichkeit gehen können und dann doch den einen oder anderen, den es betrifft, vielleicht auch im Privatbereich, erreichen können.
Auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Weiterführende Infos zur Folge finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wenn Sie eine Frage an uns haben oder auch ein Thema für eine Podcast-Folge vorschlagen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@kann.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Kann-Podcast am besten und geben Sie uns auch gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.